Guten Morgen allerseits. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Du regierst. Wir wollen dir danken, dass du heute Morgen hier gegenwärtig bist, so wie du es uns zugesagt hast, und wollen dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr. Segne du uns. Amen. Unser Thema heute ist Jesus Christus König über die ganze Welt. Jesus Christus König über die ganze Welt. Wenn wir heute in die Nachrichten schon gehört haben, ich hoffe, ihr habt es nicht getan, dann habt ihr wenig Positives gehört. Wie sehen eigentlich unsere Nachrichten aus? Stellt euch mal vor, da wäre so eine Meldung wie aus normalerweise gut unterrichteten Kreisen bekannt wurde, fand auf einem Berg in Galiläa ein Treffen statt. Der auferstandene Jesus Christus hat sich mit seinen Jüngern getroffen und er hat ihnen die frohe Botschaft gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das wäre doch mal eine Meldung. Oder wie Gott vor 1000 Jahren angekündigt hat, durch seinen König und Propheten David, hat Gott seinen König auf Zion eingesetzt. So wie es heißt: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das wäre doch mal eine Meldung. Am liebsten würde ich jetzt einfach so weitermachen als Nachrichtensprecher. Das sind mal gute Nachrichten. Frohe Botschaft, Evangelium, Siegesbotschaft. So stelle ich mir Nachrichten vor. Und so machen wir heute mal Nachrichten. Ich möchte dazu mit euch Psalm 2 durchgehen. Macht den Psalm ganz. Da heißt es: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Kann das sein, dass es ein bisschen übersteuert? Ich habe ein Pfeifen im Ohr. Wie viel Toben gibt es, wo Menschen, wo Völker, wo Herrscher gegen Gott toben, sich auflehnen. Gut. Und wie viele nichtige Gedanken, unnütze Worte, wie viele Pläne, die nicht zählen und die nicht gelingen werden, ersonnen. Wie vieles gegen Gott und wie vieles gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wie viel Aufstand gegen Gott über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Petrus erklärt uns in Apostelgeschichte 4, von was hier die Rede ist, in Vers 1 und 2 von Psalm 2. Apostelgeschichte 4, ab Vers 25. Da sagt Petrus: Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Zitiert ab Psalm 2. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt mit den Heiden und dem Volk Israel. Da in Psalm 2 ist von dem König Jesus die Rede, von dem wahren Herrscher, gegen den sich Herodes und Pilatus 1000 Jahre später, nachdem David das angekündigt hat, erhoben haben, aufgelehnt haben. Herodes gegen Jesus. Herodes, das ist Herodes Antipas, der Landesherr Jesu, den Jesus einmal Fuchs nennt. Lukas 13. Zu dieser Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Töten. Nicht die besten Absichten, die ein Landesvater haben kann. Jesus antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Warum nennt Jesus ihn Fuchs? Man denkt da automatisch an listig. In der damaligen Welt stand der Fuchs nicht für listig, sondern für etwas, was keine große Bedeutung hat. Der Löwe, der ist von Bedeutung. Der Fuchs, der ist doch eher mickrig. Ja, wie mickrig ist dieser Herodes, der Jesus nach dem Leben trachtet, im Vergleich zu Jesus? Zu Jesus, der hier sagt, ich treibe Dämonen aus, ich heile Kranke und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Was heißt das? Am dritten Tag werde ich auferstehen. Was ist denn da so ein Mordbube? So ein König gegen den König aller Könige. Wie unbedeutend. Da wird Pontius Pilatus genannt. Den kennen wir auch alle. Der Statthalter, von dem es der römische Statthalter, von denen es heißt, Markus 15, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt würde. Das ist der Pilatus, der sich gegen Jesus stellt. Der kleine Statthalter gegen den König der Könige. Und die beiden haben sich gefunden, Herodes und Pilatus. Lukas 23. Und Herodes behandelte Jesus verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihn ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander. Denn zuvor waren sie sich Feind gewesen. So ein kleines Sätzchen, was man gerne mal überliest. Aber in dieser Auflehnung gegen den König Jesus bis hin zum Kreuzigung, da werden die beiden Feinde Freunde. Verrückt, oder? Unglaublich. Solche Pläne, solche Vorhaben gegen den König aller Könige und all diese Pläne, die der Herodes und die der Pilatus und die andere hatten, alle diese Pläne, alle dieses Toben der Heiden misslingt. Das fängt ja schon an mit Herodes, jetzt nicht Antipas, sondern Herodes der Große. Kindermord zu Bethlehem. Man versucht schon, den gerade frisch geborenen Jesus um die Ecke zu bringen. So schrecklich dieses Geschehen war, misslungen. Wie viele Versuche gab es im Leben Jesu, ihn zu töten? Man möchte ihn unbedingt beseitigen. Wie viele Mordpläne? Und am Schluss scheint alles Toben der Heiden Erfolg gehabt zu haben. Da schlägt man ihn ans Kreuz und Jesus stirbt verächtlich. Und das ist der größte Sieg. Für was toben die Heiden? Wie viele Pläne ersinnen sie gegen Gott und seinen Gesalbten? Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und die Bande, da fühlt sich jemand von Gott gefesselt. Aber nicht positiv gefesselt, sondern als Gefangener, negativ, eingeengt. Ich kann mich nicht entfalten, weil Gott mich nicht lässt. Lasst uns diese Bande zerreißen. Wie oft fühlt sich ein Mensch eigentlich von Gott gebunden, gefesselt, eingeengt? Wie oft möchte sich ein Mensch auch von Gott nichts sagen lassen. Wäre mal eine interessante Statistik, wie oft das auch in meinem Leben schon war, dass ich mich von Gott eigentlich nichts sagen lassen möchte. Ist nicht eines der größten Güter heute in unserer Gesellschaft, aber leider auch manchmal in meinem Herzen, die persönliche Freiheit. Die persönliche Freiheit. Und wenn die eingeengt wird, dann fühle ich mich wie gefesselt. Und dann kommt es zu genau diesem Toben der Heiden und diesem Aufstand gegen Gott. Und ich möchte diese Fesseln abwerfen, obwohl Gott uns doch nur dann fesselt, in Anführungszeichen, wenn es nicht gut ist für uns. Um Schlimmes zu verhindern, für uns selbst und für andere. Aber wie oft fühlte ich mich auch in meinem Leben schon von Gott eingeengt. Jesus war aber auch unbequem, oder? Er war unbequem. Das war so einengend, wie er der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, sagt. Als sie ihm gesagt hat, ich habe keinen Mann. Du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das war mehr als einengend. Sowas gesagt zu bekommen. Sie hat sich da auf diesem Gebiet entfaltet. Das ist eigentlich das falsche Wort. Und Gott sagt, stopp, das geht so nicht. Oder Johannes 8, den frommen Juden, sagt er, euer Vater ist der Teufel. Und einige Verse vorne dran, Vers 41 in Johannes 8, das merkt man an dem, was ihr tut, an euren Werken. Wie einengend von Gott. Und was machen sie? Sie wollen diese Bande abwerfen, indem sie ihn wieder versuchen zu beseitigen. Das kann man doch nicht ertragen, was Gott da einem an den Kopf wirft. Was sich hier im Großen in Psalm 2 zeigt, ganze Völker, Könige, Herrscher, die gegen Gott vorgehen, das zeigt sich doch auch im eigenen Leben. Versuche, Jesus loswerden zu wollen, die Sünde, die er einem vor Augen stellt, nicht eingestehen und nicht bekennen wollen oder gar lieb gewonnen haben, ihn nicht Herr über wirklich mein ganzes Leben lassen zu wollen. Man kann nicht Gott ein paar Stunden dienen und dann mal wieder eine Pause einlegen. Und Herr, diese Woche bist du König, aber die nächsten 4 Wochen bitte nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht gegen den Herrn und seinen Gesalbten immer wieder toben und gleichzeitig so tun, als sei ich Christ. Das ist keine Nachfolge Jesu. Das ist nicht das, was Jesus möchte. Und das ist auch nicht das, was Jesus uns ermöglicht. Er ermöglicht uns ein ganz anderes Leben unter seiner Herrschaft, König Jesus. Das singen wir nicht nur, sondern das leben wir. Und das aber bitte ohne Pause und ohne den Versuch, diese Bande mal wieder abzuwerfen. Kennst du das auch in deinem Leben, wo du mit Gott haderst, bewusst oder unbewusst, weil er einem mal wieder etwas zu nehmen scheint, etwas zu verbieten scheint? Kennst du die Unzufriedenheit mit Gott, wenn Gott dir etwas nicht gibt, wo du überzeugt bist, dass das doch so wichtig ist? Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt, finde ich bei Jesus wirklich mein ganzes Glück? Finde ich bei Jesus mein ganzes Glück? Wenn ich dieses Glück finde bei Jesus, dann werde ich mich nicht mehr gefesselt fühlen und nicht mehr versuchen, das abzuwerfen, diese Bande, diese Ketten, sondern ich werde einfach glücklich bei ihm sein. Das wünsche ich mir selbst und euch allen, dass es aufhört, dieser Widerstand gegen Gott, auch im Leben als Christ. In Psalm 37, Vers 4 heißt es, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Gott, mein ganzes Glück. Und Jesus spricht, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Überfluss. Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ist an sich ja tröstlich, oder? Der Herr ist so groß, über alles dieses Toben der Heiden, auch damals bei Pontius Pilatus, heute, ich möchte gar nicht aufzählen, was alles los ist in dieser Welt. Der Andreas hat ja nur eine kleine Auswahl getroffen in der Einführung. Und Gott spottet darüber. Gott ist einfach so groß, so allmächtig, er steht so weit drüber. Aber das hier, dieses Lachen, das ist kein schönes Lachen. Eigentlich ist Lachen doch was Schönes, oder? Das ist kein Humor, sondern hier ist es ein Gerichtslachen. Ein Gerichtslachen. Gott wird diesem Toben der Heiden ein Ende machen. Das ist kein Spiel. Es ist auch kein mitleidiges Lächeln. Das wäre noch schön. Ich glaube, manchmal muss Gott auch ein wenig mitleidig mit dir und mir lächeln. Ich bin froh in seiner Geduld. Ich rede jetzt menschlich, dass er in seiner Geduld auch vielleicht ein mitleidiges Lächeln hat. Das hier ist ein Gerichtslachen. Dann Vers 5. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Sehr ernst. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da bin ich heute eingestiegen, das ist frohe Botschaft. Da ist der König Jesus, Gottes Sohn, eingesetzt. Er regiert, er regiert. Dieser König, von dem hier die Rede ist, den Gott eingesetzt hat, das ist Jesus. Das ist Jesus. Wann hat Gott diesen Jesus eingesetzt? Ich lese uns aus Apostelgeschichte 13. Diesmal ist es der Paulus, der uns das erklärt. Da heißt es, wir verkündigen euch das Evangelium, also die frohe Botschaft, dass Gott, die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nochmal, das war kompliziert. Da war die Verheißung, nämlich die Verheißung in Psalm 2. Das ist uns, an uns erfüllt worden, Zeit des Paulus, indem er Jesus erweckte. Diese Auferstehung Christi deutet der Paulus hier an dieser Stelle als Erfüllung von Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Eben haben wir gehört von Petrus das Toben der Heiden, Herodes, Pilatus, damals. Jetzt hören wir Vers 7, du bist mein Sohn, das ist auch diese Zeit. Wie ist es denn mit dem Vers dazwischen? Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das hat sich damals in einem ersten Schritt erfüllt. Wir singen heute nicht vergebens König Jesus. Jesus ist König. Nicht nur Jesus wird irgendeinmal König sein. Jesus regiert. Jetzt und hier und heute. Mir ist aufgefallen, wenn ich in ältere Lieder gehe, in unseren Gesangbüchern, das war sehr bewusst, dass dieser König jetzt und hier und heute regiert. Vielleicht ist uns das ein bisschen aus dem Blick geraten. Vielleicht. Wenn ihr das im Blick habt, ist es wunderbar. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wann ist das? Später? Hoffentlich nicht. Nein, hier, jetzt, heute. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern. Das ist Voraussetzung für alle Missionstätigkeit. Das ist Voraussetzung für alle, immer dann, wenn wir jemanden von Jesus erzählen. Das ist Voraussetzung, wenn ich heute Morgen hier stehe und rede. Das ist Voraussetzung des ganzen Lebens. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und die übt Jesus jetzt und hier und heute aus. Eine wunderbare Stelle, ich muss heute viele Stellen machen, ihr merkt das, ist Epheser 1. Da ist es von Epheser 1 ab Vers 19, da ist von der Kraft Gottes die Rede. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn den Himmel zu seiner Rechten setzte. Jesus von den Toten auferweckt und dann zu Gott in den Himmel, zur Rechten Gottes gesetzt, wozu? Hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Das ist König Jesus, jetzt und hier und heute, der zu Rechten Gottes gesetzt ist, über alles. Wir wissen, er ist auch über die Gemeinde gesetzt, das ist wunderbar, aber das ist nicht alles. Der König Jesus regiert jetzt. Ihr kennt den Ersten, der das sieht. Der das sieht. An wen denke ich? Ich denke an Stephanus, ja. Der erste Märtyrer, der kurz bevor die Steine fliegen, einen Blick in den Himmel bekommt. Und da heißt es, Apostelgeschichte 7, er sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Zur Rechten Gottes. Stehen. Philipper 2. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich möchte diesen Punkt schließen mit Psalm 110. Ich bin mir bewusst, jede dieser Stellen, die ich jetzt genannt hätte eine eigene Predigt verdient. Die sind so wunderbar, diese Stellen. Ich möchte schließen mit Psalm 110, Vers 1. Auch ein Psalm Davids. Wir sind ja in Psalm 2, ein Psalm Davids. Der Herr, also Gott, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das haben wir in der letzten Zeit auch in der Predigt gehabt. Da spricht Gott zu Davids Herrn, zu meinem Herrn. Das ist der Messias. Gott, ich denke, es ist Gott Vater, spricht zu Gott Sohn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ist der König Jesus. Der sitzt jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron und wartet darauf, bis die Feinde als Schemel der Füße für ihn hingelegt werden. Ich merke gerade, ich hätte euch ein Bild mitbringen sollen, wo ein König tatsächlich unter den Füßen die Feinde hat, die besiegten. Gibt's in Paris zum Beispiel, im Louvre aus der damaligen Zeit. Ein ganz normales Bild. Wenn die Feinde besiegt sind, dann werden sie nicht einfach hingerichtet oder ins Gefängnis geworfen, sondern tatsächlich unter die Füße gelegt. Dem Sieger, dem Herrscher, König Jesus. Wenn ich hier im Bild bleibe, dann werden diese ganzen tobenden Heiden, diese ganzen Völker, die sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten erheben, die Pläne ersinnen und so weiter, einmal unter seine Füße kommen. Auf der einen Seite tröstlich, auf der anderen Seite sehr erschreckend. Lasst uns abschließend durch die restlichen Verse von Psalm 2 gehen. Hatte ich das eben gar nicht angezeigt?
Doch.
Dann hat sie gerade nicht. Jetzt. Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott hat schon mal gesprochen in Vers 5. Darum wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Zwei Arten von Reden Gottes. Eines im Zorn, und der Zorn Gottes ist auch wieder kein Spiel. Und einmal Evangelium, frohe Botschaft, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Auferstehung Jesu. Ich habe mich gefragt, Herr, welches Reden gilt mir? Bitte nicht das Reden, wie in Vers 5 im Zorn. Ich bin so froh, dass wir Evangelium haben und es in Johannes 3, Vers 36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich vertraue in meinem Leben, du vertraust in deinem Leben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und der Zorn Gottes weicht. Und das Reden Gottes an den, der glaubt, ist nicht im Zorn, sondern in der Liebe. Er bitte von mir, Vers 8, er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Was für eine Souveränität Gottes, was für eine Überlegenheit. In Vers 4 hieß es, der im Himmel drohend lacht, der Herr spottet über sie. Was für ein Trost, gerade in dieser unruhigen Zeit. Was ist dein Trost bei all diesen Schreckensmeldungen? Manchmal auch bei der Angst, in der vielleicht der ein oder andere lebt. Ein Trost ist für mich, Jesus kommt wieder und macht dem ein Ende. Ich darf mit der Kirche von über 2000 Jahre rufen, Herr, komm bald, Herr, komm bald, der Herr ist nahe. Aber dann auch ein Trost, Jesus in seiner ganzen Souveränität herrscht schon heute. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich verstehe es jedenfalls nicht, wie seine Allmacht heute wirkt in diesem ganzen Tohuwabohu. Aber er sitzt im Regiment. Ihm entgleitet nichts, weder im Großen noch im Kleinen. Vers 9. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. In Vers 3 hieß es, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Mächtige gegen den Allmächtigen. Wer ist stärker? Krieg oder Frieden? So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Würdest du das auch am liebsten heute vielen zurufen? Nehmt Verstand an. Im Großen, aber doch auch im Kleinen, wie Menschen sich auch in unserem Leben verhalten. Und manchmal brauche ich diesen Vers auch unbedingt, nimm Verstand an, Thomas. Ja. Was ist die Botschaft? 2. Korinther 5, Vers 20, diese wunderbare Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, damit fängt alles an. Wir müssen beten, dass die Mächtigen sich mit Gott versöhnen lassen. Wir müssen beten, dass Menschen überhaupt sich mit Gott versöhnen lassen. Und unsere Botschaft ist, lass dich versöhnen mit Gott. Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. In Vers 1 war ein Toben gegen Gott, nichtiges Ersinnen gegen Gott, dem steht Gott dienen. Mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht und ein Frohlocken mit Zittern. Ihr habt euch sicherlich vielleicht auch schon mal gefragt, was ist denn ein Frohlocken mit Zittern? Bei aller Freude, dass ich errettet bin. Ich freue mich da riesig drüber. Bei aller Freude über jeden hier, der errettet ist, ist es doch ein Zittern. Ein Zittern, weil ein Gericht Gottes kommen wird, das furchtbar sein wird. Und ein Zittern, weil viele Menschen diese Errettung nicht haben. Und ein Zittern, weil es der heilige Gott ist, vor dem man steht. Wem möchte ich dienen? Wem möchte ich dienen? Die Frage wird in der Bibel mehrfach gestellt. Ich möchte jeden Tag mir diese Frage stellen, denn ich möchte gerne auf der richtigen Seite sein. Kommen wir zum Schluss. Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, glücklich sind die, die sich bergen bei ihm. Was ist Glück? Wenn ich mich tatsächlich unter den Sohn Gottes beugen kann, hier küsst den Sohn. Andere eure Übersetzungen sagen, küsst Gott die Füße. Das ist, ich demütige mich vor ihm. Ich liege eigentlich vor ihm, im Staub. Ich kapituliere vor ihm. Ich höre auf mit meinem Toben und meinen Plänen. Ich höre auf mit meinem Dienen der falschen Sache und diene ihm. Das ist doch wunderbar, oder? Ich lese uns nochmal Evangelium zum Abschluss. Johannes 3, Vers 35 und 36. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lasst uns beten. Hey, Moment, empfinde ich am ehesten das Zittern, von dem eben die Rede war, denn du bist so groß und auch dein Zorn ist so groß und so berechtigt und dein Gericht ist schrecklich. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist und ans Kreuz gegangen bist. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Und danke, Jesus, unser König, dass du Menschen herausrettest, dass du in unser Leben trittst und uns sagst, ich meine dich und dass du uns Glauben an dich schenkst und dass wir in deiner Nachfolge stehen können. Danke, König Jesus, und ich möchte mein Leben deinem Regiment, deiner Herrschaft unterstellen und ich möchte dir dienen mit Furcht, mit Gottesfurcht und ich möchte mich an dir freuen, mit Zittern. Dank sei dir, du bist unser König. Amen.